Hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X.
Genau, hier seid ihr beim Politopia-Magazin, wie mein Kollege Michael gerade gesagt hat. Und ich freue mich tatsächlich, dass ihr jetzt zuhört und eingeschaltet habt hier auf Radio X 91.8 Megahertz. Heute sprechen wir über einige Veranstaltungen, die hier in Frankfurt die nächsten paar Tage stattfinden werden. Also wie ihr wisst, haben wir ja auch tatsächlich Say Their Names. Da kann ich später nochmal eine kleine Ankündigung machen. Jetzt möchte ich erstmal jemanden begrüßen, der ist hier bei mir am Apparat, und zwar Johannes Fehr. Hörst du uns, Johannes?
Ja, ich höre euch.
Ja, sehr schön. Danke für die Einladung. Ja, danke dir auch, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns im Politopia-Magazin zu sein. Und ich würde dich kurz vorstellen, Johannes Fehr. Er ist jetzt Mera 25, eine neue Partei, ein neuer Parteiflügel von der Bewegung Diem 25, also sprich Democracy in European Movement, eine transeuropäische Gemeinschaft, sage ich jetzt mal ganz groß und ganz grob, die sich jetzt europaweit hier organisiert. Am Apparat habe ich jetzt den Spitzenkandidaten oder einer der Spitzenkandidaten von Mera 25, denn die wollen sich tatsächlich zur Europawahl 2024 am 9. Juni aufstellen. Ja, Johannes, du bist einer der Spitzenkandidaten. Kandidatinnen sind noch einige mit dabei. Vielleicht nochmal vorab etwas zu deiner Person. Woher kommst du? Du bist gerade in Berlin, aber was ist so dein Schwerpunkt und vielleicht etwas zu dir persönlich?
Danke. Ich bin aus Hessen tatsächlich, aber aus dem nördlicheren Teil, Nordhessisch-Sibirien sozusagen, in der Nähe von Kassel, auf dem Dorf aufgewachsen dort, ein bisschen westlich von Kassel, habe dort meine Kindheit verbracht, bin dann zum Studieren aber weggegangen und mittlerweile in Berlin, habe Energie- und Umweltmanagement, also Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe mich viel mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Wie können wir den Klimaschutz und Klimagerechtigkeit umsetzen? In Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt. Technisch, aber auch wirtschaftlich und finanziell und so weiter und so fort. Und bin mittlerweile in Berlin, bin seit mehreren Jahren bei Diem 25, der europäischen Bewegung, schon aktiv und jetzt eben auch Listenplatz 2 für Mera 25 für die Europawahl aufgestellt. Da sammeln wir ja gerade Unterschriften. Ein anderes Thema vielleicht noch, was ich als Schwerpunkt nennen kann, neben der Klimapolitik, ist Friedenspolitik, weil gerade im Moment ja vor allen Dingen auch mit dem Krieg in Nahost, aber schon seit längerem mit dem Krieg in der Ukraine, da akuter Bedarf besteht.
Allerdings, ja, sehr akut. Ja, wie läuft denn jetzt so die EU-Wahlkampagne? Also um jetzt natürlich zum Europaparlament zu kommen oder sich auch für die Europawahl aufstellen zu können, brauchen ja viele Parteien Unterschriften. Ich habe jetzt schon einige mitbekommen, die ihre Unterschriften sammeln, aber auch Mera 25. Wie sieht es denn aus aktuell? Wie läuft es ab und benötigt sozusagen die Wahlkreise von den Parteien?
Das ist so, dass in Deutschland ist es so, wenn man seine Liste, seine KandidatInnen aufgestellt hat, dann legt man los, um Unterschriften zu sammeln. Man braucht 4.000 gültige, vom lokalen Wahlamt bestätigte Unterschriften von wahlberechtigten BürgerInnen, die einen unterstützen, dass man auf dem Wahlzettel dann am 9. Juni ist die Europawahl überhaupt erst auftaucht. In der Phase sind wir gerade, jetzt gerade sogar in der heißen Phase. Bis Ende Februar, Anfang März müssen wir das geschafft haben mit den 4.000 Unterschriften und können da auch jede Unterstützung gebrauchen. Also falls den HörerInnen das Gesagte hier gefällt, dann können Sie gerne auf mera25.de/Europawahl uns auch aktiv dabei unterstützen. Das alles ist leider noch nicht online möglich, sondern muss noch auf Papier geschehen. Deshalb sind wir gerade viel auf der Straße unterwegs, reden mit den Menschen, versuchen, sie davon zu überzeugen, für uns ihre Unterschrift zu geben, nicht ihre Stimme, sondern nur ihre Unterschrift, um überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen, um dann im Wahlkampf April, Mai, Juni dann in die nächste Phase zu gehen. Aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, erstmal überhaupt mit unseren Forderungen und unserer besonderen transnationalen, internationalen Partei auf den Wahlzettel zu kommen. Mera 25 gibt es nämlich auch in Italien, auch in Griechenland, auch in Schweden, in anderen europäischen Ländern. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Vielleicht nochmal im Einzelnen. Du hast eben gerade gesagt, von 4.000 Unterschriften, wie läuft das ab? Also können dann natürlich dann italienische Mitbürger, die oder türkische jetzt nicht, aber schwedische oder französische Mitbürger, die hier in der BRD leben, einfach unterschreiben. Ist das korrekt?
Genau, das ist eine Besonderheit. Die können die EU-BürgerInnen, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, können ja leider bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen nicht mit abstimmen, was ein Defizit in unserer Demokratie ist. Mhm. Aber bei der Europawahl und bei lokalen Wahlen können sie das. Und sie müssen also, wie gesagt, EU-Bürgerschaft haben, in Deutschland ihren Wohnsitz und 16 Jahre oder älter sein. Dann können sie für uns unterschreiben. Das Formular gibt es als Download auf unserer Website.
Und muss man dann wie dann machen? Also man hat dann so einen Zettel unterschrieben, hat den ausgedruckt, unterschrieben und dann wird das an eine Adresse jetzt in den lokalen oder Gemeinden zugesandt?
Genau, also das muss lokal, das Amt lokal muss die Wahlberechtigung jeder einzelnen Bürgerin da bestätigen. Mhm. Und in den größeren Städten haben wir da auf unserer Webseite Adressen, um es einfacher zu machen für die Leute, damit die nicht selber zum Wahlamt laufen müssen und wir das sozusagen gesammelt machen. Also zum Beispiel auch in Frankfurt findet man da natürlich eine Adresse von uns, wo man das einfach hinschicken kann, wenn man den Teil ausgefüllt hat und das Wahlamt prüft das dann, bestätigt das, schickt einem das zurück und am Ende müssen all diese 4.000 Zettel dann zur Bundeswahlleiterin nach Wiesbaden.
Mhm. Ja, das ist schon ein sehr komplexe, ich sag mal, techno- und bürokratische Abläufe, die durchgeführt werden müssen. Wie sieht es denn aus? Meint ihr, dass Mera 25 oder hast du das Gefühl, dass die zur Europawahl zugelassen werden?
Ja, also genau, das ist natürlich sowieso, wie ich schon beschrieben habe, für uns als europäische Partei unsere Wahl und wir haben das große Ziel schon seit langem, arbeiten darauf hin und denken natürlich auch, dass wir es schaffen werden, aber es ist nicht selbstverständlich. Also wir haben sehr viele Freiwillige, wir haben jetzt keine großen finanziellen Ressourcen oder so, deshalb ist das sehr viel Freiwillige, die nach der Arbeit am Wochenende dort auf der Straße sind, Unterschriften sammeln. Und auf Social Media, vor allen Dingen auf Instagram, versuchen wir die Leute aufzurufen. Wir schicken auch Formulare nach Hause. Also wenn ihr uns an info@mera25.de eine E-Mail schreibt, dann schicken wir euch auch gedruckte Formulare nach Hause. So einfach machen wir es dann den Leuten. Und ja, wir brauchen jetzt noch drei richtig starke Wochen und dann schaffen wir das. Aber nur, wenn wir genügend Leute als Unterstützer gewinnen können und da arbeiten wir gerade fieberhaft dran jeden Tag.
Was ich tatsächlich jetzt auch gelesen habe, dass halt eben Mitbürger, die zwar hier gemeldet sind in Deutschland und europäische Bürgerinnen trotzdem nochmal ein separates Formular ausfüllen müssen. Das heißt, die nicht deutsch sind, zum Beispiel Französisch, Italienisch, müssen nochmal ein Zusatzformular ausfüllen.
Genau, das ist leider wahr.
Schade.
Der deutsche Staat macht dafür die deutschen Bürger ein bisschen einfacher. Da ist es nur in Anführungsstrichen eine DIN-A4-Seite oder ein Teil einer DIN-A4-Seite. Mhm. Für EU-Bürger sind es zwei, also die müssen das normale Formular und noch ein zusätzliches ausfüllen. So sind leider die Regeln. Leider ist das auch alles nicht online. Das würden wir uns natürlich wünschen. Dann hätten wir die, glaube ich, schon lange beisammen. Aber so ist es nun mal. Das sind die Regeln, an die müssen wir uns da auch halten. Und deshalb arbeiten wir mit ganz vielen Zetteln, mit ganz vielen Freiwilligen fieberhaft daran.
Ja, interessant ist es, dass die Bürgerinnen, die natürlich hier leben in der Bundesrepublik und arbeiten und ihre Familien haben und dergleichen, die haben dann doch immer wieder Hürden, die sie dann hier, wie du auch schon gesagt hast, keine Ausländerwahl und solche Hürden dann überwinden müssen. Geht ihr denn damit um? Was habt ihr denn Gefühl, dass das jetzt, schafft ihr es? Ich frage jetzt einfach mal nochmal, ich würde es gerne wissen. Man kann es natürlich auf der Webseite auch ersehen. Ich habe es auch mal geschaut. Also soweit ich das sehen kann, sind es jetzt nochmal so vielleicht 50%. Kann man das so sagen?
Genau, das ist so ungefähr der Stand. Deshalb mit einem guten Endspurt schaffen wir das auf jeden Fall. Allerdings, genau, jede Unterschrift zählt und es ist nicht selbstverständlich für uns. Vor allen Dingen, weil jetzt auch das Politopia-Magazin hat uns zum Glück zum Interview hier eingeladen. Allerdings ist das jetzt nicht die Regel, dass wir von großen Medien oder so eingeladen werden würden. Das heißt, wir müssen das alles sozusagen in Handarbeit selber nach draußen kommunizieren, unsere Mitglieder aktivieren, die das alles eben auch freiwillig nebenbei machen. Deshalb, genau, gibt es da leider einige Hürden und natürlich ist es auch so, dass es aus unserer Sicht undemokratisch ist, dass EU-Bürgerinnen zum Beispiel bei anderen Wahlen gar nicht abstimmen können. Mhm. Neulich bei der Wahl in Berlin war zum Beispiel ein Franzose vor mir in der Schlange am Wahltag und der hat da nochmal gesagt zu der Person, ja, ich bekomme leider hier nicht alle Formulare oder alle Wahlzettel, zum Beispiel nicht für die Bundestagswahl, obwohl ich hier schon 20 Jahre lebe, meine Steuern zahle. Aber genau, ohne deutsche Staatsbürgerschaft geht das nicht. Und wir als transnationale Bewegung haben da natürlich eigentlich auch das Ziel, wenn wir mal die Macht haben, das umzusetzen, das eben auch zu ändern, dass Leute, die hier leben, arbeiten, an der Gesellschaft teilnehmen, auch demokratisch sich beteiligen können und mitbestimmen können.
Soweit ich das mal gehört habe, so aus irgendwelchen Medien, gibt es sogar einen älteren türkischen Bürger, der läuft durch Berlin. Der ist, glaube ich, jetzt schon über 80 und der hat so ein Schild über seiner Schulter, wo dann steht, ich möchte gerne wählen. Er lebt anscheinend schon seit 70 Jahren hier in Deutschland und darf nicht wählen. Es ist schon sehr eigenartig. Ist denn gerade dieser Punkt auch zum Beispiel in dem Wahlprogramm oder in dem allgemeinen Programm von Mera 25?
Ja, genau. Also wir wollen, dass man nach einer bestimmten Zeit, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wie genau, aber nach ein paar Monaten, die man eben hier gemeldet ist, sich dann ja hier am gesellschaftlichen Leben beteiligt, dass man dann eben auch die Möglichkeit bekommt, sich demokratisch zu beteiligen, weil das sollte ein Grundrecht für jede Person sein. Genauso würde das natürlich für den Kollegen, den du da gerade beschrieben hast, den ich jetzt noch nicht getroffen habe hier in Berlin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die sich darüber aufregen, zu Recht, und da aktiv sind in dem Bereich. Und wir sind ja Teil des Democracy in Europe Movement, der DiEM25-Bewegung. Und da ist Demokratie ja sozusagen schon im ersten Buchstaben versteckt. Und unser großes Ziel ist, eine europäische Verfassung irgendwann mal zu schreiben und wirklich demokratische, die EU zu demokratisieren. Denn dort, gibt es noch einige andere Punkte, die da sehr im Argen sind, was so die demokratische Beteiligung und einfach auch die Macht des Volkes, der vielen angeht.
Ja, es ist sehr interessant. Also ich fühle mich ja mittlerweile gar nicht mehr als irgendeine Staatsbürgerin, sondern ich fühle mich tatsächlich als Europäerin, ich persönlich, ja. Wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn her, so ein bisschen schwarzes Haar und irgendwie, keine Ahnung, grüne, gelbe, was auch immer, Haut und Augenfarben, ich fühle mich tatsächlich als Europäerin. Ich meine, mittlerweile jetzt, wo wir dieses, ein Komplex von einem Euro und einer Europäischen Union, ist das eigentlich gang und gäbe, dass man sich als Europäer fühlt und die Sprachen, klar, es gibt natürlich unterschiedliche Sprachen. Englisch hat sich sehr etabliert und auch so seine Dominanz eingenommen, natürlich auch durch die Computersprache. Aber ich persönlich fühle mich als Europäerin. Ich kann natürlich sagen, ich bin Hessin. Ich babble halt auch mal ein bisschen Hessisch, was ich sehr schick finde übrigens. Ich mag Hessisch sehr gerne. Berlinerisch ist auch so, hat seinen Dialekt. Aber im Grunde genommen gehören wir ja alle hier zusammen. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Schwerpunkt der Europawahl. Also ich habe natürlich schon einiges jetzt auch gelesen und habe mich ein bisschen informiert bei euch. Aber was ich halt auch immer wieder sehe, ist, es, wenn ich jetzt andere Zeitungen lese, auch Schweiz, Italien oder Spanien, Griechenland, dann lese ich sehr oft auch sehr ähnliche Problematiken europaweit. Ja, ob das jetzt Wohnungspolitik ist, Arbeitsverhältnisse, Gesundheitsstandards und dergleichen. Kannst du vielleicht nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen über den europäischen Stand? Und wie ist das denn so, dass die Problematiken ähnlich sind, so wie ich das jetzt herausgefunden habe? Oder was hast du so für eine These?
Also genau, ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen und auch aus den vielen Kontakten in unserer Organisation mit Menschen aus anderen europäischen Ländern ist es auf jeden Fall bei fast, ja, eigentlich bei allen Themen der Fall. Zum Beispiel könnte man vielleicht jetzt mal rauspicken, ist natürlich auch in Berlin und Frankfurt ein großes Thema, aber zum Beispiel auch in Lissabon, in Paris, in London, in Athen, in Rom, in allen europäischen großen und mittelgroßen Städten ist das Thema Mieten und die Preise fürs Wohnen und fürs Leben ein riesiges Problem. Die Preise steigen sehr, sehr stark an. Die Leute können mit ihren Einkommen nicht mithalten, müssen immer mehr ihres Einkommens für Miete ausgeben und das ist ein gesamteuropäisches Problem, ein weltweites Problem vielleicht sogar, aber vor allen Dingen in Europa, wo die EU einem das ja ermöglicht, dass man jetzt als junger Mensch zum Beispiel aus Griechenland, aus Italien und in südeuropäischen Ländern, wo Jugendarbeitslosigkeit auch nochmal ein größeres Thema ist, dass man ins Zentrum sozusagen vielleicht nach Frankfurt oder Berlin ziehen kann, dort vielleicht einen Arbeitsplatz findet, aber natürlich trotzdem dort wahrscheinlich nicht besonders gut bezahlt wird als Person, die gerade migriert ist in das Land, plus dass man eben auch was Miete angeht, was andere Kosten angeht, sich da kaum über Wasser halten kann. Und das ist einfach ein gesamteuropäisches Problem und das wollen wir zum Beispiel jetzt, wenn man mal ein bisschen über unsere Inhalte reden will, einmal mit für die Europawahl haben wir auf unserer Liste ganz oben bei unseren Zielen ein universelles Lebenseinkommen für alle Einwohnerinnen in der Europäischen Union einzuführen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und ganz wichtig für uns ist natürlich auch das Thema Besitz. Wer besitzt denn eigentlich die Häuser? Und oft sind das große Unternehmen, die europaweit agieren, französische, deutsche, österreichische, andere Konzerne, die dann sehr viele Wohnungen haben und da nicht nur Wohnraum bereitstellen, sondern obendrauf noch eine Menge Profit machen wollen, was natürlich ein Problem ist für so eine begrenzte Ressource wie Wohnen. Und deshalb wollen wir die in die Hände der Gesellschaft zurückbringen, also die Häuser denen, die drin wohnen, wie man früher gesagt hat.
Also ein Kampf, der eigentlich schon jetzt seit über Jahrzehnte läuft, im Grunde genommen. Ihr habt auch tatsächlich, ich lese ja auch gerade hier auf meiner Webseite Friedliche internationale Beziehungen, ja, da hast du auch schon am Anfang jetzt einige, ich sag mal, Dissonanzen in ein einzelnen Staaten. Es gibt Krieg, es gibt viel Unfrieden in einigen Ländern. Wie geht ihr damit um? Was ist so eure These?
Die Probleme sind, glaube ich, allen bekannt und da gibt es ja wirklich jeden Tag grausame Bilder, vor allen Dingen im Moment aus dem Gazastreifen, seit längerem schon aus der Ukraine. Und da ist natürlich Solidarität gefragt und zwar von allen Ländern weltweit. Wir können jetzt natürlich in Europa, denke ich mal, nicht unmittelbar im Gazastreifen eingreifen, aber es gibt eine Menge Verstrickung und Unterstützung für das Vorgehen, zum Beispiel der israelischen Armee. Das ist von der deutschen Bundesregierung mehr oder weniger gedeckt. Es wird immer noch oft als Verteidigung fälschlicherweise dargestellt, obwohl dort ein Genozid droht, wie auch der internationale Gerichtshof festgestellt hat. Und deshalb setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, dass es dort eben weiter dass da die Bundesregierung eben endlich die Unterstützung für so etwas einstellt und dass es Waffenstillstand gibt, dass es Verhandlungen gibt, dass es friedliche Lösungen gibt, ein Ende der Besatzung, einfach, dass man Sachen ohne Waffen und ohne, dass man Menschen bombardiert, Menschen tötet, zu klären, Probleme, Konflikte so zu lösen. Und dafür wäre es aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass die Europäische Union eben unabhängig von den USA, von anderen Weltmächten ein Zentrum, ein Akteur für Frieden auf der Welt wird, wo eben mit Waffen kein Geld verdient wird, wo friedliche Lösungen bevorzugt werden und wo die vielen Menschen in Europa in deren kompletten Interesse das ist, während vom Krieg ja eigentlich immer nur wenige profitieren und viele sterben. Dafür wollen wir uns einsetzen und das ist auch eines unserer wichtigsten Themen bei der Europawahl, weil gerade das Vorgehen im Gazastreifen von vielen anderen Organisationen leider sogar auf der politischen Linken in Deutschland vernachlässigt wird.
Ja, eine weitere Säule, die ihr jetzt für eure Europawahl angesetzt habt, ist grüne Transformation für Europa. Vielleicht da gerade nochmal 2-3 Sätze dazu, ökologische Wende für die Menschen.
Genau, das ist unser großes Thema schon seit längerem. Wir sind ja als DiEM25 auch und in ein bisschen anderer Formation, aber bei der Europawahl 2019 auch schon mal angetreten. Und da war vor allen Dingen der Green New Deal für Europa unser großes Thema, ist auch immer noch ein wichtiger Bestandteil unseres Programms. Also endlich Klimagerechtigkeit, Klimaschutz umzusetzen. Ein riesiges Investitionsprogramm, nicht wie die Bundesregierung in Aufrüstung zu investieren, sondern ein riesiges europäisches Investitionsprogramm aufzusetzen, um Klimaschutz zu machen, erneuerbare Energien aufzubauen, allerdings nicht durch große Konzerne, sondern in den Händen der Bürgerinnen, im Besitz der Bürgerinnen, genauso wie natürlich Schienenverkehr, Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft, also in allen möglichen Bereichen eben unsere Wirtschaft zu transformieren und gleichzeitig daran zu arbeiten, dass die vielen in der Gesellschaft eben die Macht erlangen, über ihre eigenen Geschicke zu bestimmen. Bei Wohnraum hatte ich es ja vorhin auch schon gesagt. Und auf kurz gesagt, ist unser Ziel bei der Europawahl, uns dafür einzusetzen, grüne Transformation bezahlt von denen, die den Klimawandel verursacht haben, also die jahrelang mit Öl Profite gemacht haben zum Beispiel, die sollen dann auch für den Klimaschutz und für die Klimagerechtigkeit, die wir umsetzen wollen, bezahlen.
Und aufkommen. Ja, der Grund eigentlich, warum ich heute euch eingeladen habe, ist nochmal ein ganz anderer. Es soll jetzt am kommenden Sonntag, den 18. Februar, auch eine Veranstaltung hier in Frankfurt passieren mit der Überschrift How We Get Our Future Back. Zu Gast ist tatsächlich der Ex-Finanzminister Griechenlands Yannis Varoufakis und der Wirtschaftswissenschaftler Helge Peukert. Warum gerade hier in Frankfurt?
Yannis Varoufakis ist ja DiEM25 Mitbegründer von 2016 und seitdem federführend bei uns aktiv, vor allen Dingen natürlich in Griechenland, aber auch europaweit, weltweit. Und wir haben ihn in Deutschland zu Gast. Er ist am Freitag schon in Berlin für im Rahmen der Berlinale wird eine neue Dokumentationsreihe über ihn dort Premiere haben. Dann am Samstag sind wir in München mit unseren ganzen Mitgliedern auf der Straße gegen die NATO-Militärkonferenz dort und bei der Friedenskonferenz, der kleinen alternativen Friedenskonferenz dort zu Gast abends, die übrigens auch die 3 Tage von Freitag bis Sonntag geht. Und dann haben wir uns gedacht, Frankfurt liegt zentral in Deutschland, da können unsere Mitglieder, aber auch die Hörerinnen, aber auch alle, die interessiert sind, einigermaßen gut hinreisen und dort veranstalten wir nochmal unser eigenes Event. Das ist am Sonntag um 17 Uhr, den 18. Februar. Und auf mehrere25.de/events gibt es da auch einen Link, um sich ein Ticket zu holen. Das kostet nicht viel und live dabei zu sein, wenn wir darüber beraten, wie wir uns unsere Zukunft zurückholen.
Genau, und das im Gallus-Theater, in unserem Stadtteil Gallus, darüber freue ich mich. Ich werde wahrscheinlich auch an diesem Abend vor Ort sein. Ich freue mich sehr. Ja, die Zeit rennt uns weg. Johannes, vielen lieben Dank für ja die ausführlichen Worte, um ein bisschen Überblick zu bekommen, wie sich eigentlich Mera 25 zur Europawahl aufgestellt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich. Grüße erstmal auch nach Berlin. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Wo findet man euch alles? Also Mera 25 natürlich die Webseite. Weitere Plattformen?
Ja, wir sind auf allen sozialen Medien zu finden. Meistens mera25.de oder _.de eingeben. Genauso die Homepage mera25.de. Jetzt natürlich /Europawahl fürs Unterschriftensammeln. Da findet ihr euch, da könnt ihr uns folgen, unsere Beiträge teilen. Auf unserer Webseite findet ihr auch einen Newsletter. Wir haben einen YouTube-Kanal. Genau, wir sind im Prinzip überall zu finden. Man muss nur unseren Namen eingeben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Leute uns unterstützen mit Spenden, bei uns Mitglied werden, auf den Newsletter kommen und bei uns mitmachen in unserer lokalen Gruppe, zum Beispiel in Frankfurt, aber auch in vielen anderen Städten.
Ja, da sage ich erstmal vielen lieben Dank. Wünsche euch toi 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 viel Erfolg, dass vielleicht auch nochmal andere Perspektiven zur Europawahl eröffnet werden mit Mera 25. Bedanke mich nochmal ganz herzlich und ganz liebe Grüße nach Berlin.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Und auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war jetzt Johannes Fehr von Mera 25 und zwar aus Berlin. Dort sind die jetzt dabei, diese Unterschriften für Mera 25 zu sammeln, beziehungsweise bundesweit. Wir hoffen, dass da was passiert und für euch erstmal eine kleine Ups. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen geschlafen, während ich hier gesprochen habe. Habe den Song nicht gleich eingelegt, aber jetzt Delmenhorst, Elements of Crime. Viel Spaß, bis gleich. Ja, das war jetzt von Delmenhorst, Element of Crime. Und wir steigen jetzt zur nächsten Geschichte um hier. Und zwar komme ich zu Free Assange Frankfurt. Einmal am Apparat die Alexandra und bei mir hier im Studio der Moritz. Seid gegrüßt, ihr zwei.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, toll, dass ihr Zeit gefunden habt, hier zu kommen. Ich habe unseren Zuhörern schon angekündigt, heute geht es mehr so um die Events, die nächsten paar Tage hier in Frankfurt oder Umgebung stattfinden werden. Wir hatten gerade Mera 25, die jetzt hier auch eine Veranstaltung am Sonntag haben. Und jetzt komme ich zu euch, Free Assange. Also erstmal würde ich mich freuen, wenn ihr etwas Persönliches an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz raushaut. Also einmal Moritz, einmal Alexandra. Vielleicht eine kurze Vorstellung. Was machst du, Moritz?
Ich bin ausgebildeter Künstler und habe das bis vorletztes Jahr noch studiert und seitdem bin ich vor allem politisch aktiv. Wir sind zusammen und noch mehreren anderen, die Gruppe Free Assange Frankfurt, und seit 2019 machen wir das ganz regelmäßig. Da wurde der Assange verhaftet und wir haben uns entschieden, wir wollen aktiv werden, Informationen verbreiten und haben das einfach in die Tat umgesetzt. Und mittlerweile ist unglaublich, sind jetzt schon fast 5 Jahre vergangen seitdem und immer noch ist Assange in Haft.
Unglaublich, ja. Was ist denn so dein Engagement? Also worum geht's denn bei dir ganz persönlich?
Ganz persönlich? Ich habe den Assange schon seit 2016 im Internet angeschaut selber. Damals hat er noch Internetzugang gehabt und hat Botschaften an die Welt gesendet, wirklich. Und ich habe ihm zugehört, habe ihn als sehr interessant wahrgenommen. Und als er dann verhaftet wurde und ich gesehen habe, wie die Medien auf diese Verhaftung reagieren, hat mich das doch sehr emotional berührt, weil ich gemerkt habe, die Berichterstattung in jedem Medium, ausnahmslos in jedem Medium über diese Person entspricht nicht meiner Wahrnehmung dieser Person. Es ging konträr dagegen und ich habe dann gemerkt, das ist ein Skandal. Das kann so nicht weitergehen. Man muss was tun, man muss die Wahrheit verbreiten, und zwar, dass das keine ekelhafte Persona non grata ist, sondern ganz im Gegenteil, dass eine Person, die schützenswert ist.
Alexandra, wie sieht es bei dir aus? Kannst du etwas zu deiner Person sagen und vielleicht, was ist der Grund deines Engagements?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir hier heute dran teilnehmen dürfen. Also ich bin die Alexandra. Ich habe die Vereinigung Free Assange Frankfurt am Main ins Leben gerufen durch einen simplen Facebook-Post. Hintergrund war der, dass ich tatsächlich auch 2019 auf über einen Blogger namens Markus Gelau, der auch irgendwie im Internet so ein bisschen aktiv ist, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Julian Assange inhaftiert wurde. Und ich mich tatsächlich gewundert habe, warum ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe. Also sondern tatsächlich einfach nur über einen simplen Facebook-Post darüber zur Kenntnis genommen habe, dass Julian Assange jetzt in Haft sitzt.
Und das war 2016.
Das war 2019.
19,
genau. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann begann, einfach mal ein bisschen wilder zu recherchieren. Mich tagelang, nächtelang tatsächlich im Bett dann immer so das Internet durchforstet habe nach den ganzen Informationen, die mir vorenthalten wurden. Und mir, ja, mich hat es schier zerrissen. Also das war tatsächlich ein persönlicher Trigger, der mich da berührt hat. Einfach dieses Schicksal dieses Mannes, der da einfach willkürlich inhaftiert wurde, ohne jegliches Urteil, ohne jegliche Anklage, im Sinne der Pressefreiheit, da für uns im Gefängnis sitzt. Ja, also das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, wo ich dachte, um Gottes Willen, was passiert hier bei uns in Europa? Und habe dann für mich auch wirklich entschlossen, ich muss irgendwas tun. Also ich kann so einfach auch nicht mehr in den Spiegel gucken mit einem reinen Gewissen und einfach sagen, hier, ich habe einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Das war mit mir nicht mehr vereinbar. Und dann hatte ich dann, wie gesagt, diese Gruppe ins Leben gerufen und seit 5 Jahren sind wir regelmäßig in Frankfurt auf der Straße mit diversen Aktionen für Julian Assange. Also wirklich, ja, regelmäßig seit 5 Jahren.
Ja, ich hatte auch in der Vergangenheit das Vergnügen, euch an der Hauptwache bzw. in der Zeil begegnen zu dürfen und hatte euch auch damals interviewt. Aber es ist ja auch schon länger her. Das ist ja schon 4 Jahre her, glaube ich.
Ja. Also, ich kann mich noch gut dran erinnern, ja.
Genau. Jetzt sind wir doch mal, bleiben wir doch mal beim Julian Assange. Wir würden oder unsere Zuhörerinnen würden gerne einfach jetzt erfahren, wie ist denn die aktuelle Situation mit Julian Assange?
Okay, dafür möchte ich kurz ausholen, aber nicht zu weit, nur eine ganz kurze Wiederholung der letzten Jahre. Assange ist 2012 in die Botschaft von Ecuador in London geflohen und da ist er verblieben bis 2019. Dort ist er verhaftet worden, in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt worden. Und dort ist er noch bis zum heutigen Tage. Und nur mal für die persönliche Einordnung, dass man weiß, um was für einen Zeitraum es sich hier handelt, das war vor Corona. Und zwar fast ein Jahr, bevor die Nachricht um sich gegriffen hat, dass eine Pandemie auf der Welt stattfindet. Seitdem verbleibt Assange bis heute, bis jetzt in dieser Sekunde im Hochsicherheitsgefängnis. Und das Absurde ist, dass in dieser ganzen Zeit die Schuldfrage, um die es ja eigentlich gehen sollte, hat Assange etwas gemacht, was legal oder was illegal war, nicht geklärt oder sogar gar nicht richtig besprochen wurde. Ich möchte ganz kurz über die letzten Gerichtsprozesse was erzählen. Die haben sich nämlich die letzten Jahre Schritt für Schritt immer weitergetragen durch die verschiedensten britischen Justizebenen und ist jetzt nächsten Dienstag am 20. beziehungsweise am 21. Februar auf seiner vorerst letzten Stufe in Großbritannien. Und zwar hat es sich, jetzt nur mal kurz zum Inhalt dieser Prozesse, es hat sich nicht um die Arbeit von Assange gedreht, sondern es hat sich ausschließlich in den Verhandlungen in Großbritannien darum gedreht, welche Haftbedingungen er in den USA zu erwarten hätte. Wie groß ist das Suizidrisiko des Mannes? Wie oft hat er Zugang zur Therapie etc.? Was nicht besprochen wurde, ist die ganz einfache Frage, durfte er das machen oder nicht? Und vor dem Hintergrund, dass er explizit buchstäblich dafür angeklagt wird, Informationen erhalten, besessen und weitergegeben zu haben, ist es ein Skandal. Dass dieser Elefant im Raum überhaupt nicht diskutiert wird, seit 5 Jahren, während dieser Mann im Hochsicherheitsgefängnis verbleibt, das ist der Justizskandal dabei wirklich.
Also mir fällt auch schon die Sprache. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, welche Frage ich dazu stellen kann. Ausnahme, dass ich jetzt fragen kann, diese Gerichtsverhandlungen, konntet ihr vor Ort persönlich sein?
Das gab mehrere Stufen. Zuletzt war tatsächlich Ende 2020 eine Kollegin von uns, die auch in unserer Gruppe ist, die Christiane, vor Ort und hat das auch im Prozess, die durfte in den Gerichtssaal reingehen, beobachten. Und ja, also das muss man einfach so sagen. Wir haben über die Person Assange geredet, eben ganz am Anfang. Und das ist eine menschliche Tragödie, die da wirklich vonstatten geht. Der Mann wird jeden Zugangs nach außen beraubt. Er hat keine Möglichkeit zu kommunizieren. Er hat noch nicht mal, und das ist auch ein Skandal, wir befinden uns ja in der Demokratie, in Europa, in Rechtsstaaten. Er hat aber in Vorbereitung auf diese Prozesse nicht mal die Möglichkeit gehabt, sich mit seinen Anwälten auszutauschen über die Prozesse. Durfte keine Dokumente mit oder aus dem Gerichtssaal nehmen. Und das sind wirklich nur Einzelheiten. Er saß hinter Panzerglas, durfte nicht mit seinen Anwälten sitzen etc. Und die Berichterstattung über diesen Prozess findet man so in der Öffentlichkeit einfach nicht. Diese Skandale, die ich jetzt gerade eben einfach nur mal in 2-3 Sätzen wirklich nur ausschnitthaft erzählt habe, da wird ja nicht groß drüber berichtet. Dieser Mann ist nicht gestattet, mit seinen Anwälten zu kommunizieren im Vorfeld von einem Gerichtsprozess. Das geht ja nicht.
Ja, das ist eigentlich unmöglich in einem Rechtsstaat. Durfte er denn überhaupt an der Verhandlung teilnehmen?
Bei der ersten Verhandlung, wie gesagt 2020, war das der Fall. Der durfte bei 2 oder 3 Terminen durfte in den Gerichtssaal rein, saß aber wie gesagt hinter Panzerglas und durfte sich nicht groß mit seinen Anwälten austauschen. Bei deinem zweiten Prozess im Verlauf von 21 durfte er nicht in den Gerichtssaal mit reingehen, sondern hat spontan ohne gute Begründung oder ohne irgendeine Begründung seitens der Gefängnisleitung oder seitens des Gerichts den Zugang verwehrt bekommen. Und das Absurde ist, jetzt nur mal eine kleine krude Randnotiz. Bei diesen Prozessen im Jahr 2021 wurde der Gesundheitszustand von Assange diskutiert. Wie gesagt, es ging nicht um seine Arbeit, sondern um den Menschen vor Gericht. Und es wurde diskutiert, wie hoch ist das Suizidrisiko des Mannes und wie ist es um seine Gesundheit bestellt. Und er durfte diesen Prozess nur aus dem Gericht, aus dem Gefängnis per Videoschalter verfolgen. Und während er das tat, hat er einen leichten Schlaganfall gehabt. Und trotzdem wurde auch dieser Umstand bei den Gerichtsverhandlungen überhaupt nicht aufgegriffen. Und er hat die Prozesse auch verloren am Ende des Tages. Also es ist nicht mit Recht und Ordnung vereinbar, muss man so sagen.
Mich würde jetzt so ein bisschen die juristische Lage tatsächlich interessieren. Also wenn er nicht mit Anwälten sprechen kann, wenn er sich nicht darauf vorbereiten kann, wenn überhaupt die Anwälte nicht mal die Möglichkeit haben, mit ihm auszutauschen, was ist das denn für eine Verhandlung? Kann man das überhaupt so nennen?
Ja, das ist eine gute Frage und ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich eine juristische Ausbildung und können das ganz klar definieren, das ist ein rechtsstaatlicher Prozess oder nicht. Aber was ich auf jeden Fall festhalten muss, ist Folgendes. Er hat nicht die Möglichkeit gehabt für geschützte Kommunikation mit seinen Anwälten. Während er noch in der Botschaft war, wurde er 24 Stunden am Tag mit Video und Audio überwacht und diese Dateien sind den Diensten in Amerika zugespielt worden. Das ist, hat unter anderem auch Journalisten betroffen, die ihn besucht haben, zum Beispiel vom NDR, der in Deutschland ja sehr bekannt ist, der Norddeutsche Rundfunk. Und die haben Klage angestrengt in Spanien, die jetzt immer noch läuft, weil auch diese Journalisten wurden überwacht. Und das sind aber Kleinigkeiten im Vergleich zu dem großen Impliziten, was hinter diesem ganzen Fall steht. Assange sieht sich einer Anklage ausgesetzt, die ihn der Spionage bezichtigt. Nochmal für das Erhalten, Besitzen und Weitergeben von Informationen. Über diesen Sachverhalt wurde aber bisher noch nicht diskutiert. Das soll erst nächste Woche kommen, 5 Jahre fast, nachdem er verhaftet worden ist. Er verbleibt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien und ist da der längste Gefangene, der wegen nicht gewalttätigen Straftaten einsitzt, in dem schlimmsten Gefängnis von Großbritannien, zusammen mit Terroristen, Mördern und internationalen Verbrechern, wird er da auf einer Stufe gehandelt vom Justizsystem wirklich.
Jetzt mal vielleicht nochmal eine persönliche Frage, wie geht es ihm? Was sind denn da, also wie geht's ihm als Mensch? Wie geht's ihm gesundheitlich? Du hast eben auch schon einen Schlaganfall angesprochen. Kann man da was dazu sagen?
Die letzte Info, die uns erreicht hat, war von einem französischen Mathematiker, der ihn im Gefängnis besucht hat, meine ich. wir wollen jetzt kurz über die Person auch reden, aber wichtig ist zu verstehen, dass Assange auch selber sagt, konzentriert euch nicht zu sehr auf meine Person, sondern es geht um die Arbeit, die ich geleistet habe. Die soll illegalisiert werden. Und ich bin der Botschafter, der den Kopf hinhalten muss dafür. Also die letzte Info, die man gehabt hat, ist, es geht ihm nicht gut. Natürlich 5 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Er ist wohl leicht übergewichtig. Er hat immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Und man muss auch sagen, er hat ja keine große Perspektive. Entweder er kommt in die USA und wird er sich dann einem Prozess ausgesetzt sehen, der ihn zu 175 Jahren Haft verurteilen könnte. Oder er sieht sich weiter den Mühlen der europäischen bzw. britischen Justiz ausgesetzt, die sehr, sehr langsam mahlen.
Das sind keine guten Aussichten. Also es gab ja auch die letzten Jahre tatsächlich auch mal einige Aufrufe aus Ländern wie Frankreich, Holland und Deutschland, um den Assange zumindest mal auf Kaution freizulassen, um zu schauen, wie eigentlich so ein Prozess laufen kann. Weil tatsächlich hat er ja, ich sag mal, wenn ein Journalist recherchiert und dann kommen dann irgendwelche Menschen, die sagen, du, ich habe Informationen, die spiele ich dir zu. Und jeder Journalist freut sich drüber. Natürlich muss er überprüfen, ob seine Informationen korrekt sind, ob auch diese Art von Journalismus auch dann Hand und Fuß hat, ohne jetzt einfach mal was rauszuhauen. Aber es ist ja auch, vorhin haben wir kurz gesprochen, wie viele Kriege wir eigentlich haben und dass sie jetzt natürlich nicht nur aus USA kommen, sondern aus verschiedenen anderen Ländern. Und viele Leute können sich, die jetzt nicht im Krieg sind, gar nicht vorstellen, was es bedeutet, im Krieg zu sein, flüchten zu müssen. Das Haus ist weg, alles ist irgendwie weg. Ich bin nur mit meiner Klamotte und meiner Tasche und mit meinem Ausweis unterwegs. Was das eigentlich bedeutet. Und dann deckt man sowas auf und sagt, hey, da werden Zivilisten erschossen. Wir haben das jetzt gerade, schönes Beispiel, Nahosten, wie das abläuft und wie Kriege eigentlich Zivilisten oder Menschen überhaupt nicht schützen. Eigentlich hat Julian Assange dann eine sehr tolle Arbeit geleistet. Klar hat er auch einige, sage ich mal, Whistleblowers gehabt, die ihm da auch Informationen zugespielt haben. Aber wie ich selber, wenn ich jetzt recherchiere, also wenn ich gut im Internet bin, kann ich auch alles selber finden. Also so schwierig ist es gar nicht. Das ist jetzt aber für mich die Frage, wie soll man denn eigentlich mit so einem Menschen, mit so einer Person umgehen? Ich finde das sehr, sehr erschütternd, dass wir nicht A, alle Informationen haben, B, einfach die Wahrheit hören. Also ich meine, Kriege sind grausam und wenn man darüber berichtet, dann wird sie noch grausamer und emotionaler. Aber die sind da. Das ist ein Fakt. Da kann man jetzt nicht sagen, naja, der hat jetzt ein Bild oder ein Video rausgehauen und überhaupt. Aber es ist die Wahrheit. Es ist das Fakt. Ja, bitte.
Vielleicht kann man kurz sagen, der Assange wird angeklagt, weil er interne Korrespondenzen veröffentlicht hat und weil er Beweise in diesem Fall für Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Und das ist insofern ein Verbrechen, als dass es die Mächtigen zur Verantwortung ziehen könnte, dass sie sich rechtfertigen müssten für die Beweise, die eben vorhanden sind, wie du sagst, öffentlich im Internet hinterlegt. Und also die Bösen, die Großen gibt es natürlich nicht. Das sind ganz klar die Staatsanwaltschaft aus den USA. Es ist der Crown Prosecution Service in Großbritannien. Das sind die Menschen, die Assange zensieren und einsperren und auch wiederholt bedrohen. Also wie geht man damit um? Man muss es trennen. Es gibt auf der einen Seite die Arbeit von WikiLeaks, die uns ermöglicht, kostenlos die Wahrheit in Form von interner Staatskorrespondenz nachzulesen. Das sind zwar nur Einschätzungen von Menschen, aber das ist so nah an die Wahrheit, wie wir in den öffentlichen Medien wohl kommen können. Auf der anderen Seite gibt es die Person Assange. Und was mit ihr gemacht wird, das darf in einem Rechtsstaat oder in einem Bündnis von Rechtsstaaten, was Europa ja ist, nicht passieren. Und dagegen muss man laut werden.
Ja, genau. Da kommst du genau zu dem Punkt, laut werden. Also ihr plant jetzt tatsächlich eine Aktion. Diese Aktion ist jetzt am kommenden Dienstag, den 20. Februar. Vielleicht, worum geht es da und mit wem oder was passiert denn am 20. Februar?
Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir ausschließlich für Julian Assange einen Demonstrationslauf veranstalten möchten. Wir versammeln uns am Dienstag, den 20.02. Da treffen wir uns um 17 Uhr am Park am Reuterweg. Also gegenüber der Hausnummer 20 ist das. Das ist sehr zentral in der Frankfurter Innenstadt. Uns wird ein Riesentruck begleiten. Also das ist ein Assange-Truck, der also eine Bespannung hat auf allen Seiten, der sich mit dem Thema Pressefreiheit und Julian Assange befasst. Der wird diesen Zug voranführen. Wir werden oder haben den Zug angemeldet bis ca. 19 Uhr. Wir hoffen natürlich auf viele friedliche Teilnehmer an diesem Tag, gerade vor allem, weil an diesem Tag der Prozessbeginn auch startet. Wir werden eine Zwischenkundgebung haben an dem britischen Konsulat hier bei uns in Frankfurt. Der Zug wird weitergehen auch durch die Innenstadt in Frankfurt. Also wir werden dort auch weiterlaufen über die Taunusanlage, Willy-Brandt-Platz, wahrscheinlich auch nochmal mit einer Zwischenkundgebung dort. Dann weiter über die Friedensstraße, Kaiserstraße und dann am Rossmarkt findet dann eine Endkundgebung statt. Da werden wir dann auch noch ein paar Redner da haben, die dann auch zum Thema Julian Assange sich ein bisschen äußern werden. Wir werden Musiker vor Ort haben, die da auch ein bisschen politische Lieder singen werden, auch zum Thema Julian Assange ausschließlich. Und wir werden natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, auch vor Ort über den Prozessablauf berichten. Ja, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, Moritz, weil es ist so, dass der Prozess wohl geplant sein sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also Zugang sollen tatsächlich nur Leute erhalten, die in Großbritannien vor Ort sind und das auch nur unter erschwerten Bedingungen. Sodass also dementsprechend unser Eins sehr schwierig an Informationen zu gelangen ist. Aber wir werden diese Informationen bekommen und werden auch tatsächlich dann auch live auf der Demo dann darüber berichten, was das Endergebnis dieses Tages, dieses Prozesstages dann sein wird.
Vielleicht dazu ganz kurz genau zu den Bedingungen der Beobachtung für nächsten Dienstag. Den Prozess beobachten dürfen nur Bürger, die in England oder Wales sich befinden, also in Großbritannien, an diesen zwei Ländern, nur online. Man darf nicht live darüber berichten, wenn man kein Journalist ist. Und wenn man aus Versehen oder extra jemanden in seinem Stream, den man davor im Gericht beantragen muss, zugucken lässt, dann kommt man für dann kann man für 2 Jahre ins Gefängnis kommen. Und muss sich diesen Sachverhalt mal vergegenwärtigen. Es geht um die Rechtsfrage, dürfen wir Informationen öffentlich einsehen oder nicht? Und der Prozess von Assange wird im kleinstmöglichen öffentlichen Rahmen geführt. Also es ist eine grausame Ironie.
Vor allem, weil es auch tituliert wurde, eigentlich auch als öffentliche Versammlung. Also diese Verhandlung wird immer noch als öffentlich deklariert, aber der Zugang wird erschwert wie eh und je. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie vor Jahren da auch dementsprechend sämtliche Zugänge nicht funktioniert haben. Journalisten haben Zugang bekommen durch irgendeinen Link, wo sie sich hätten einwählen können. Das ganze System, das ganze Netz ist zusammengebrochen, sodass also der Ausschluss der Öffentlichkeit dementsprechend vorprogrammiert war. Also dasselbe wird hier jetzt quasi wiederholt, obwohl es eigentlich als öffentlich eingestuft ist.
Sehr eigenartig, weil ich meine, ein Prozess ist Prozess und entweder ist er öffentlich oder nicht. Aber
richtig, ja.
Das, ja, also wenn ich jetzt diesen Assange-Truck höre, ist das so ein riesen 12-Tonner, 6-Tonner, kann man da einsteigen mit?
Nein.
Oder
kann man sich das vorstellen? Begleitfahrzeug. Also das Ganze ist auch dementsprechend bewirtschaftet durch die Spedition Markus Barth. Das Ganze wurde uns vorgeschlagen durch eine ebenso Aktivistin in Ulm, die Heike Sieke, die das Ganze auch ins Leben gerufen hat. Diese Trucks sind überall auch auf den größeren Mahnwachen oder auf den Demonstrationsmärschen hier in Deutschland unterwegs. Also ich glaube, es gibt insgesamt 3 oder 4 Trucks an der Zahl. Einen davon haben wir uns ergattern können für Frankfurt. Also es ist tatsächlich ein riesen 12-Tonner, der uns da begleiten wird. Und der wird vorausfahren und der wird schon für Aufmerksamkeit sorgen, ja, dass die Leute da, wie gesagt, ihr Augenmerk auf Julian Assange gerichtet bekommen an diesem Tag, um einfach zu sehen, was passiert heute, warum fährt hier ein Truck mit Julian Assange? Also es wird für Aufmerksamkeit sorgen. Das ist das, worauf wir uns jetzt am Dienstag nächste Woche fokussieren werden, was unser Augenmerk auch ist, wo wir sagen, also nichts drumherum, bitte wirklich nur für Julian Assange dort erscheinen und sonst nichts. Ja, dass wir da den Namen einfach nicht in Vergessenheit geraten lassen. Das ist unser Ziel.
Ich finde so eine ganz nette und sehr, ich sag mal, effektive Demo-Lauf oder Demozug. Ich bin mal gespannt. Ich werde mich auch mal ein bisschen da rumtummeln und gucken, wer da ist. Und vielleicht kann ich ja auch mal ein paar O-Töne einsammeln. Vielleicht nochmal kurze Infos. 20. Februar, es fängt um 17 Uhr an. Es ist am Reuterweg und ihr zieht durch sozusagen durch die Stadt mit diesem Truck. Das heißt, den kann man gar nicht übersehen. Wenn man da sich irgendwo verläuft, kann man den Truck sehen. Vielleicht nochmal kleine sozialen Plattformen. Wo findet man euch oder auch weitere Aktionen?
Also wir haben jetzt auf jeden Fall alle Informationen auch gesammelt auf unserer Homepage, die da lautet freeassangeffm.com. Wenn ihr Interesse habt, auch gerne Vorschläge unterbreiten möchtet, sind wir auch natürlich gerne per E-Mail erreichbar. Ebenso freeassange@gmx.de. Natürlich sind wir auch überall in Social Media vertreten. Also ob jetzt Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, überall. Ja, natürlich ganz vorneweg auch Spendenkonto über PayPal, Free Assange FFM, diese ganzen Aktionen, die wir seit 5 Jahren durchführen und auch weiter planen werden, was wir ja auch gemacht haben bislang mit Benefizkonzerten oder Buchlesungen etc. pp., benötigt natürlich auch etwas finanzielle Unterstützung. Und jeder, der da unterstützen möchte, wir machen das alles ehrenamtlich, darf uns gerne über PayPal auch eine Spende senden. Also wie gesagt, überall auffindbar über Free Assange Frankfurt am Main.
Ja, toll. Vielen Dank erstmal an Alex. Moritz wollte noch mal eine Kleinigkeit loswerden.
Ja, es sind noch zwei kleine Infos, die ich gerne an die Öffentlichkeit geben will. Nochmal zu generell der Frage, wie kann man helfen? Erstmal, wie kann man der Sache helfen? Nummer 1, informiert euch. Und Nummer 2, redet mit anderen Menschen darüber. Dieser Fall darf nicht in die Vergessenheit geraten und das passiert heute allzu einfach, weil wirklich sehr viele Nachrichten im Umlauf sind. Und da geht die Nachricht von Assange, wo es nur alle 1 bis 2 Jahre mal eine Entwicklung gibt, unter. Deswegen redet mit anderen Menschen drüber. Zweitens, wie kann man uns helfen? Die Alex hat es eben gerade schon gesagt, erreicht uns im Internet auf verschiedenen Social Medias. Wir sind zu finden unter Free Assange Frankfurt, über alle möglichen Kanäle. Gebt uns auch gerne Vorschläge und jetzt ganz konkret, zum Beispiel für nächste Woche, wie kann man da uns unterstützen? Wir sind am 20. Februar im Reuterweg 20, gegenüber vom Reuterweg 20. Um 17 Uhr geht da unsere Demo los, geht ungefähr 2 Stunden. Und wir bitten jeden, der das hier hört, der sich dafür interessiert, redet mit anderen Leuten drüber, informiert sie und aktiviert die Leute. Ihr könnt uns auf Social Media folgen und dann informieren wir euch über weitere Aktionen.
Ja, du hattest vorhin was ganz Persönliches, das fand ich sehr interessant, Moritz. Vielleicht kannst du die nochmal hier so für unsere Zuhörerin auch weitergeben.
Ja, ich habe mein Kunststudium abgeschlossen im Jahr 2022 und habe zum Ende dieses Jahres meine Abschlussarbeit öffentlich gemacht. Und das ist eine Chronologie von Julian Assange, die von 2010 bis 2022 handelt und die ist sehr detailliert, geht relativ in die Tiefe auch über einen sehr langen Zeitraum und analysiert auch die deutsche Politik im Laufe dieser Jahre, wie sie sich dazu verhalten hat und welche Statements sie so in die Öffentlichkeit gegeben hat. Und jeder, der sich über diesen Fall informieren will, lege ich dieses Dokument nahe. Ihr könnt im Internet danach suchen. Ihr googelt Moritz Lapke Video Mundus Assange. Damit kommt ihr auf meine Website oder wenn das noch woanders gehostet wird, Moritz Lapke Video Mundus Assange. Und da könnt ihr euch in Tiefe über diesen Fall informieren und teilt diese Arbeit mit anderen.
Ja, ich werde wahrscheinlich auch auf unserer politopiamagazin.de Webseite euch das selbstverständlich auch zur Verfügung stellen, die Links. Ich sag jetzt hier erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank für A, erstmal, dass ihr hier wart und Zeit gefunden habt und B, natürlich, dass ihr auch so eine Riesenaktion für Julian Assange macht. Also ich persönlich finde es eine sehr schöne Aktion und ich denke für die Pressefreiheit, also ich bin jetzt keine Profi-Journalistin, aber tatsächlich finde ich das sehr schön, wenn dass wir hier auch Bürgerradio in einem nicht kommerziellen offiziellen Stadtradio machen können. Und es gehört auch dazu, kleine Informationen an die Zuhörerinnen, Zuhörer, Leser weiterzugeben. Vielen lieben Dank. Wie ihr wisst, wird diese Sendung morgen Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr wieder wiederholt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, jeden Mittwoch bis nächste Woche. Und wir sagen gemeinsam hier ciao. Ciao Moritz, ciao Alexander.
Tschüss. Danke sehr.
Tschüss.